Deutschlandfunk, der Tag.
Ich hörte ein Tack, Tack, Tack. Am Anfang dachte ich, es sind Schüsse. Dann sah ich die Explosionen und die Verletzungen. So was Schlimmes habe ich selbst im Krieg noch nicht gesehen.
Mindestens 32 Tote und mehr als 3000 Verletzte. Das ist die vorläufige Bilanz nach der koordinierten Attacke auf technische Geräte der radikalen Hisbollah-Miliz im Libanon. Nach allgemeiner Lesart ganz offensichtlich das Werk des israelischen Geheimdienstes. Mein Kollege Moritz Behrendt beschreibt uns, in welches Chaos der Angriff das Land gestürzt hat und wie die gedemütigten Islamisten darauf reagieren könnten. Vorher haben wir heute aber noch das.
Alle Menschen, die hier sind in der Abschiebehaft, die haben eine rechtmäßige Ausreiseverfügung bekommen, der sie nicht nachgekommen sind.
Ein seltener Blick ins Innere eines Abschiebegefängnisses und ein Helfer, der diesen Menschen Unterstützung anbietet und der sagt, Abschiebegefängnisse sind eine Art Blackbox in der Debatte über Migration, Asyl und Abschiebungen. Das ist der Tag für diesen 9. September 2024. Ich bin Gaspar Barenberg. In der Leitung ist jetzt Katharina Thoms, unsere Landeskorrespondentin für Baden-Württemberg. Hallo Katharina.
Hallo Jasper.
Katharina, wir haben uns mit dir verabredet, weil du die Möglichkeit gehabt hast, dir etwas anzuschauen, was auch Journalistinnen und Journalisten in der Regel verschlossen bleibt. Ein Abschiebegefängnis nämlich. Es geht um eine ehemalige Jugendhaftanstalt in Pforzheim, in der jetzt eben Menschen eingesperrt sind, muss man sagen, die abgeschoben werden sollen. Nimm uns doch einfach mal mit hinein in dieses Gefängnis.
Ja, man kommt rein und es sieht aus wie oft in Gerichtssälen, wo ich oft bin, oder auch eben ab und zu mal bei der Polizei. Da gibt's eine Pforte, da muss man sich melden, da muss man seinen Ausweis nicht nur vorzeigen, sondern abgeben und auch seine Handys abgeben. Also auch als Journalistin musste ich das tun. Und ich wurde jetzt nicht durchsucht, das wären Besucherinnen normalerweise. Und dann bin ich von diesem kleinen Eingangsbereich in den nächsten Raum und noch in den Raum. Und es ist alles sehr, sehr verschachtelt und verwinkelt. Und immer mit viel Warten verbunden, bis dann die entsprechenden Menschen da sind und einen durch die nächste Schleuse durchlassen. Man braucht immer einen richtigen Schlüssel, man kann nicht einfach weiterlaufen. Und es fühlt sich eben an, so wie es auch eher eigentlich das gewesen ist, was es war, eine JVA, eine Haftanstalt damals für Jugendliche und seit 2016 dann eben jetzt für Menschen, die abgeschoben werden sollen.
Das müssen wir unbedingt noch der Vollständigkeit halber dazu sagen. Du warst nicht allein dort, sondern zusammen mit anderen Journalistinnen und Journalisten. Du warst auch dort auf Einladung der Landesregierung von Baden-Württemberg, der Schwarz-Grünen. Wie kam dieser Termin zustande?
Ja, es gibt ja immer wieder Anfragen von uns, von der Presse, auch von mir, weil ich immer wieder über dieses Thema Asyl, Migration berichte. Und man kann eben natürlich da nie rein, man kann auch nie mit den Leuten dort reden, also zum Beispiel der Leitung oder so. Und jetzt gab es vergangene Woche vom zuständigen Ministerium, dem Justizministerium hier in Baden-Württemberg, CDU geführt, eine Einladung. Man könne sich das mal angucken. Und da wurden, muss man dazu sagen, wirklich nur ein paar Vertreterinnen, Vertreter von zwei Fernsehsendern und eben jetzt in meinem Fall Radio eingeladen, die sich das angucken konnten. Und das hieß, man kann da rumlaufen, man kann Leute auch befragen. Und ich habe natürlich sofort zugesagt, einfach weil ich diesen Einblick haben wollte. Aber vor Ort war es dann doch nicht ganz so offen, wie man es am Anfang irgendwie vielleicht erwartet hätte.
Da will ich natürlich gleich noch mehr dazu hören. Aber nochmal zu dieser Einladung der Landesregierung. Also ich habe verstanden, dass du oft angefragt hast und dich interessiert hast, wie die Verhältnisse dort sind. Und das hat nicht so richtig geklappt und vielleicht haben andere das ja auch getan. War das also, sagen wir mal, eine Reaktion auf viele Anfragen und Interesse von Medienvertretern oder war das auch eine Einladung, die einen Hintergedanken hatte, die ein bestimmtes Kalkül von Seiten der Landesregierung hatte, ein Interesse, warum jetzt ein Einblick vielleicht gewährt werden soll in eine Einrichtung, in ein Gefängnis, über das man sonst eben sehr wenig weiß?
Ich hatte den Eindruck, mein persönlicher Eindruck, dass das Ministerium da versucht hat, so ein bisschen so eine Gratwanderung zu machen. Also man wollte Transparenz zeigen, man wollte zeigen, ja, wir sind offen, wir machen hier kein Geheimnis daraus. Wir zeigen eben auch, das ist kein reguläres Gefängnis, weil es eben in den vergangenen Jahren immer wieder auch Kritik gab, auch an dieser Einrichtung in Pforzheim, können wir später auch nochmal drüber reden. Und auf der anderen Seite aber auch zeigen, wir machen was, wir schieben ab, wir nehmen unsere Aufgabe ernst, denn die Zahlen, muss man sagen, gehen in den vergangenen Jahren in Baden-Württemberg auch wieder deutlich hoch, die Abschiebezahlen, auch wenn man viele Abschiebungen eben auch dann wieder nicht klappen, wie es ja in den meisten Bundesländern ist. Aber die Zahlen gehen nach oben. Also sozusagen beiden Seiten was geben. Guckt mal, wir sind doch irgendwie menschlich. Auf der anderen Seite aber, wir nehmen unseren Auftrag ernst und die Leute werden zurück in Herkunftsländer oder in europäische Länder geschickt.
Dann nehmen wir uns jetzt wieder zurück an die Hand, gewissermaßen ins Innere dieses Abschiebegefängnisses. Du hast ja schon angedeutet, also war nicht jetzt 100% so, wie du dir das vorgestellt und wie du das vielleicht auch erwartet hast. Was hast du dir denn dort anschauen können?
Also wir haben am Anfang gesehen Besucherzellen, da wo eben auch Menschen, die da einfach Insassen dort besuchen können, normalerweise hinkommen. Da saß dann zum Beispiel einmal so ein Mann mit einem schwarzen Bart und da war eine Frau, die ihn besucht hat. Und da ist man dann durch und dann hat man sich eine Ebene sozusagen angucken können, ein Stockwerk im ersten Obergeschoss. Da war gerade keine Belegung und war demzufolge leer und deswegen konnte man da auch mal reingucken in die Zellen. Es sind richtige klassische Zellen, so wie man es aus dem Tatort kennt, ja, graue Metalltüren mit so einer Durchreiche. Aber die kann man von innen aufmachen tagsüber. Also man kann da sich auf diesen Fluren frei bewegen und es gibt einen Aufenthaltsraum, sieht so ein bisschen aus, so Jugendherberg-Style, so helle Holztische und Stühle und da läuft dann so ein Fernseher. Und dann gibt es eine Küche, die können da auch selber kochen, wenn sie wollen, können sich da auch Lebensmittel bestellen zum Kochen. Das war alles super clean und aufgeräumt, die Dusche total sauber und so. Also es sah auch ein bisschen nach Präsentation aus. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es sonst da total anders aussieht, aber es war natürlich eine Präsentation. Dann sind wir auf den Hof gegangen, wo eben die Insassen sich eben auch vormittags und nachmittags aufhalten können da Fußball spielen und so. Und es gibt so eine Art Hobbykeller, wo dann ein Kicker steht, Playstation sogar und Sitzsäcke und Computer zum Mailen und so weiter. Also das eben sollte alles diesen Eindruck haben, okay, hier ist eigentlich ganz okay, aber wir haben eigentlich keine Menschen gesehen, es war alles menschenleer.
Wieso das?
Ja, weil wir eben mit den Menschen dort selbst nicht sprechen durften. Also ab und zu sind uns dann welche begegnet. Ich hatte den Eindruck so aus Versehen, da stand dann einfach so ein junger Mann ja auf dem Treppenabsatz, der so große Augen bekommen hat und gedacht hat, hä, was ist hier los, Kameraleute? Man hat ihnen die Verwunderung angesehen, weil es eben normalerweise logischerweise nicht möglich ist. Und eben diesen Menschen in der Besucherzelle, da wurden wir dann aber ganz schnell weitergeführt, also so, dass gar keine Gelegenheit war, mit Insassen zu sprechen. Das war mir schon eigentlich vorher klar, dass sie das nicht möglich machen wollen. Was mich verwundert hat, ist, wir durften mit der Anstaltsleitung und auch mit Behördenvertretern, die dafür sozusagen behördlich zuständig sind, zwar sprechen, aber wir durften sie nicht interviewen und die Kollegen und Kolleginnen vom Fernsehen auch nicht filmen. Da ist mein Eindruck, eine große Angst. Eine Angst vor Kritik, eine Angst davor, dass es eine Debatte gibt, die sie eigentlich nicht wollen. Und ich hatte auch den Eindruck, das Ministerium war erpicht, eben dieses Gefängnis so darzustellen für die Außenwelt. Diejenigen, die dort vor Ort verantwortlich sind, waren da nicht so begeistert darüber, dass das passiert ist.
Ja, manchmal ist das ja so. Dann kommt von oben die Anweisung, so macht ihr das bitte, obwohl ja, genau, die Beteiligten vor Ort das vielleicht ein bisschen kritischer einschätzen würden. Jetzt hast du gesagt, dein Eindruck war auch ganz stark, man hat so ein bisschen Angst, hast du gesagt, oder sagen wir Sorge davor, es könnte Kritik geben. Und du hast auch gesagt, es gab auch schon Kritik, gerade was die Verhältnisse in dieser Einrichtung in Pforzheim, in diesem Gefängnis angeht. Um welche Kritik geht's denn da?
Also das ist von unterschiedlichen Stellen. Oft ist es von Ehrenamtlichen, die sich da engagieren. Auch vom Flüchtlingsrat zum Beispiel, von Baden-Württemberg, der das so ein bisschen einsammelt. Also es ist wirklich so ganz klassische Kritik von wegen, das Essen sei nicht so gut. Das kann ich jetzt natürlich überhaupt nicht beurteilen. Da scheiden sich die Geister. Also die können da selber kochen, müssen aber nicht. Also kriegen natürlich auch Essen geliefert. Ein bisschen schwerer wiegt schon, dass die Kommunikation mit den Menschen, die eben kommen, die Besucherinnen, Besucher, Helfer, aber auch Anwälte, also Beratung, schwieriger ist. Denn es ist ja so, alle müssen diese Handys am Anfang abgeben und Laptops und solche Dinge, also Geräte. Und für wirklich Menschen, die dorthin kommen, um den Leuten vielleicht nochmal zu helfen, auch in den letzten Tagen vor der Abschiebung, sie rechtlich zu vertreten, da ist es schon ein Arbeitshindernis. So habe ich mir das jetzt halt von mehreren Seiten schildern lassen. Und da wird schon lange drüber diskutiert, aber es wird einfach abgeblockt. Und oft geht es ja da tatsächlich um wenige Stunden oder Tage, bevor die Menschen abgeschoben werden. Und wenn dann da immer wieder raus und reingegangen werden muss, dann muss man einen neuen Besuchstermin machen. Überhaupt erstmal mitzubekommen, dass jemand in Abschiebehaft ist, das ist gar nicht so einfach, weil man kann dort nur rein und jemanden besuchen, wenn man weiß, wer da ist, wie der Name ist und so weiter. Also das ist alles von der Organisation nicht so einfach. Und das habe ich halt immer wieder gehört. Da gab es zaghafte Versuche, sozusagen das zu verbessern, aber ja, also man ist in den Versuchen im Moment noch stecken geblieben.
Dann sag uns noch zum Schluss mit der Einschränkung, dass du nicht alles gesehen hast und mit der großen Einschränkung, dass du mit keinen Insassen hast sprechen können. Mit welchen Gedanken bist du dann wieder raus in die Normalität?
Es ist trotzdem ein Gefühl wie im Gefängnis. Ich habe eben auch erfahren, dass die Menschen dort zum Beispiel keine eigenen Handys haben dürfen. Es ist schwierig, ist eben manchmal mit der Kommunikation. Und es ist ein Freiheitsentzug. Und es sind eben, in dem Fall waren es 45 Männer, die dort drin saßen. Es sind 45 verschiedene Lebensbiografien. Und es sind nicht alles Straftäter. Das sind alles so Dinge, die man nochmal sich vor Augen geführt hat, dass da einfach natürlich Menschen sind, die ihr Glück irgendwie gesucht haben und die es nicht gehabt haben und die jetzt dann da warten, Tag ein, Tag aus, dass sie wieder irgendwohin zurückgeflogen werden.
Katharina, vielen Dank.
Danke dir.
Seit vor fast 30 Jahren im nordrhein-westfälischen Büren ein Abschiebegefängnis eingerichtet wurde, kümmert sich Frank Gockel um die Insassen dort. Vernetzt ist er auch in einem Dachverband zur Unterstützung von Menschen in Abschiebehaft. Ich habe Frank Gockel angerufen und ihn gefragt, welche Hilfe er diesen Menschen anbietet.
Also wir begleiten sie bei allen möglichen Fragen, die Betroffenen haben, sind aber schwerpunktmäßig auch dafür da, das ist auch der Kern meiner Arbeit, die Verfahren auch sich juristisch nochmal anzusehen. Ich führe so im Jahr zwischen 50 und 150 Verfahren im Bereich der Abschiebehaft und das ist total erschreckend, weil ich tatsächlich relativ viele Verfahren auch gewinne, was mir natürlich gut und Spaß macht, aber wenn ich fast jedes zweite Verfahren gewinne, ist das zivilgesellschaftlich wirklich eine Katastrophe.
Warum ist diese Art von Hilfe, die Sie bieten, die Mitarbeitenden, die Freiwilligen leisten, warum ist diese Art von Hilfe in Ihren Augen so dringend nötig?
Das ganz große Problem ist, dass die meisten überhaupt keine Kontakte mehr nach draußen haben. Die Abschiebehaft gestaltet sich sowieso als Blackbox. Das heißt, es gibt keine Kontakte nach draußen hin, es gibt aber auch keine Kontakte rein. Und das ist auch ein zweiter wichtiger Aspekt in unserer Arbeit, dass wir tatsächlich auch dafür da sind, das Ganze transparent zu machen und zumindest einen Blick drin zu haben, was in der Abschiebehaft passiert. Und dort auch dann, wenn was Kritisches passiert, dieses nach außen hinzutragen.
Auf der Seite dieses Verbandes habe ich gelesen, die Aussage, Betroffene haben nur unzureichend Zugang zum Recht und zu Unterstützungsangeboten. Was meinen Sie damit?
Die wenigsten Gefangenen haben einen Juristen, der mit dem gewissen Know-how sie vertritt. Das ist insofern besonders problematisch, als dass auch die Ausländerbehörden und auch leider die Gerichte eben relativ viele Fehler machen und somit ohne eine vernünftige juristische Begleitung da leider auch sehr, sehr viel Unrecht passiert und sehr viele Menschen unrechtmäßig inhaftiert sind.
Und wenn Sie sagen, es fehlt an Anwälten, dann frage ich mich unmittelbar oder ich unterstelle mal, dass auch Menschen in dieser Situation sich jederzeit eine Anwältin, einen Anwalt eigentlich suchen können müssten. Ist das nicht so?
Das ist selbstverständlich so. Die Frage ist nur, wer bezahlt den Anwalt? Gerade wenn man in Abschiebehaft ist, ist die Chance natürlich, dass man abgeschoben wird, relativ groß. Und die Betroffenen haben selber kein Bargeld. Wenn sie noch Geld haben, dann sind das 50, 100 Euro, die noch auf dem Konto des Gefängnisses sind. Insbesondere auch, weil das Geld zum Beispiel teilweise gepfändet wird für die Haftkosten, die dort verursacht werden. Und mit 50 bis 100 Euro geben sich die wenigsten Fachanwälte tatsächlich zufrieden.
Und wenn Sie dann sagen, Sie haben in etwa 150 Fällen im Jahr auch die Aufgabe, ein solches Abschiebeverfahren und die Haftbedingungen, die Haft an sich juristisch nochmal anzugucken und zu überprüfen, dann heißt das, das ist unentgeltliche Arbeit, die Sie leisten?
Das ist bei mir ein reines Ehrenamt. Selbst wenn ich gewinne, weil ich kein Jurist bin, kriege ich keine Bezahlung. Ich kriege dann höchstens meine Auslagen erstattet. Wenn ich verliere, ist es sogar noch ein klein wenig schlimmer als beim Anwalten, weil ich dann auch die Gerichtsgebühren bezahlen muss. Für die Betroffenen ist das vollkommen kostenlos, ja.
Auf der Seite des Verbandes steht auch das Bild, dass die Öffentlichkeit von Abschiebegefangenen hat. Er sei stark verzerrt und von Vorurteilen geprägt. Erzählen Sie uns mehr, was Sie dazu meinen.
Es ist einfach so, wenn man sich vorstellt, jemand ist im Gefängnis, gehen wir immer davon aus, derjenige muss eine Straftat begangen haben. Er muss also irgendetwas gemacht haben, was mit den Gesetzen nicht übereinstimmt. Um in Abschiebehaft genommen zu werden, reicht jedoch schon ein Verdacht der Ausländerbehörde aus, der Betroffene könnte sich dementsprechend der Abschiebung entziehen. Das ist aus meiner Sicht einfach ein Unding, deswegen jemanden schon in Haft zu nehmen. Es ist also Zivilhaft. Und was sich in der Gesellschaft vorgestellt wird, dass dort Straftäter sitzen, das kommt tatsächlich relativ wenig vor, weil Straftäter, die wirklich längere Zeit im Gefängnis gesessen haben, die werden aus der Strafhaft heraus abgeschoben. Somit haben wir dort ganz normale Zivilisten sitzen, die einfach auch nichts unter Verbrochen haben, um es einfach zu sagen.
Die haben kein Verbrechen begangen in der Regel, sondern sie haben gegen Auflagen verstoßen, meinetwegen. Ich wollte nochmal nachfragen, weil Sie sagten, für viele Ausländerbehörden, für die das ja eine Ermessensentscheidung ist, wenn ich das richtig weiß, reicht der Verdacht, dass jemand, sagen wir, untertauchen könnte oder sich in anderer Weise einer angekündigten Abschiebung entzieht. Da würde eben so ein Verdacht reichen. Aber gibt es da nicht immer einen Richter, der da noch drauf schaut, eine Richterin, die sich anguckt, ob das ein gerechtfertigter Verdacht ist oder ob das ins Blaue hinein unterstellt wird?
Der Gesetzgeber hat bei den Haftgründen die widerlegbare Vermutung eingeführt. Das ist jetzt wieder ein juristischer Fachbegriff. Im Prinzip kann die Ausländerbehörde einfach diesen Verdacht äußern und der Betroffene muss das dann widerlegen. Das ist natürlich relativ schwierig. Stelle ich mir das zum Beispiel im Strafbereich vor. Ich müsste jetzt widerlegen, dass ich morgen keine Bonbons im Supermarkt klaue. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit einfach auch. Aber genau diese Umkehrbeweislast, die hat eben dazu geführt, dass ich in der Zwischenzeit tatsächlich ja wirklich jeden Flüchtling in Haft nehmen kann. Und es muss auch nicht vorher irgendwie was vorgefallen sein. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Ein Haftgrund ist zum Beispiel, dass derjenige Geld bezahlt hat, um nach Deutschland hinzukommen. Um aber das Mittelmeer zu reisen, muss ich einfach Geld bezahlen dafür auch. Das ist schon ein Haftgrund.
Okay, schwer nachzuvollziehen, jetzt spontan von mir.
Das ist schwer nachzuvollziehen, das geht vielen so. Es ist aber ganz einfach, im Paragraph 62 Aufenthaltsgesetz nachzulesen. Und das ist das, was wir eben damit sagen, dass es dort ja diese Schwierigkeit gibt, dass viele eine ganz andere Vorstellung haben von der Abschiebehaft. Wir merken es ja auch gerade an der aktuellen politischen Diskussion, die auch dort ziemlich aus dem Ruder läuft, weil jeder eben glaubt, mit Abschiebehaft, damit würden wir Straftäter aus dem Landes bringen. Das ist eben genau nicht der Fall. Da muss man sich klar machen, das sind eher die Geflüchteten, die wir auch in der Abschiebehaft erleben, die zum Beispiel auch gearbeitet haben, die hier schon eine gewisse Zeit lang sich aufgehalten haben. Also die Leute, die tatsächlich integriert sind, die Zahl nimmt einfach deutlich zu im Bereich der Abschiebehaft.
Mancher wird jetzt einwenden, wenn es so sein sollte im Einzelfall, dass jemand sich versucht hat, einer Abschiebung zu entziehen, nachdem feststeht, diese Person hat kein Recht in Deutschland zu bleiben, nicht als Asylsuchender, nicht als geduldeter Flüchtling. Warum sollte es dann nicht so ein Instrument geben, um sicherzustellen, dass die Menschen, die das Land verlassen müssen, das am Ende auch tatsächlich tun?
Es ist nur ein relativ kleiner Teil von den Leuten, die tatsächlich dort sich versucht haben, der Abschiebung komplett zu erziehen und für die Ausländerbehörde nicht erreichbar sind. Tatsächlich ist der überwiegende Teil, wird tatsächlich festgenommen in den Sozialämtern, in den Ausländerbehörden. Das heißt, die gehen ganz normal dorthin, um ihre Duldung zu verlängern. Und dann dort tatsächlich eben zu sagen, hallo, hier bin ich. Und in dem Augenblick werden sie festgenommen. Man könnte, wenn man die Abschiebung wirklich durchführt, doch einfach die Duldungsverlängerung auf den Tag legen, wo die Abschiebung durchgeführt werden soll. Und dann geht die Person dahin, wird dementsprechend dort festgenommen und wird zum Flughafen gebracht. Das wäre tatsächlich aus meiner Sicht, hätten wir damit schon mal die Hälfte bis mindestens zwei Drittel der Abschiebehaftfälle wären dann komplett obsolet. Und die hohe Zahl der unrechtmäßigen Inhaftierung macht einfach auch nochmal deutlich, dass es dort immer wieder auch zu viel zu vielen Abschiebehaftfällen kommt.
Okay, wenn Sie sagen, die stellen sich oft als unrechtmäßig heraus, diese Verfahren oder die Entscheidung, jemanden in Abschiebehaft zu nehmen? Um was handelt es sich dann meistens für Gründe, warum das unrechtmäßig ist?
Also ich habe heute zum Beispiel noch einen Beschluss bekommen, wo dann das Gericht im Nachhinein erst festgestellt hat, oh, diese Person ist überhaupt nicht ausreisepflichtig. Oder es ist auch regelmäßig so, dass einfach, so blöd es klingt, aber auch Formfehler passieren, die aber auch sehr massiv sind. So wird zum Beispiel den Betroffenen gar nicht der Haftantrag ausgehändigt oder übersetzt und er weiß gar nicht in der Anhörung, worum es geht. Oder es ist kein Dolmetscher da. Oder auch ein sehr beliebter Fehler, der auch leider immer wieder bis zum Bundesgerichtshof hingeht, ist, wie lange darf eigentlich die Abschiebehaft sein? Der Gesetzgeber sagt so kurz wie möglich, also muss die Ausländerbehörde wirklich alles tun, um diese Person abzuschieben. Und da merken wir immer wieder, auch das klappt in der Praxis nicht. Also jemand wird in Haft genommen und wird teilweise für Tage, Wochen einfach dann vergessen von Seiten der Behörde.
Jetzt haben Sie selber die Debatte über Migration, Asyl, Abschiebung, Zurückweisung angesprochen, die ja sehr dominant ist im Moment und die eigentlich ja diese Stoßrichtung hat, auch was Abschiebehaft angeht. Wir brauchen da mehr Plätze, wir müssen dieses Instrument noch konsequenter anwenden. Wie gehen Sie damit um?
Ich merke einfach in der ganzen Diskussion, dass dort keine Fachleute einfach mit am Tisch sitzen. Das ist eine ganz große Problematik. Also gerade zum Beispiel, wenn ich dann immer wieder auch mitbekomme, dass da mehr Abschiebehaftplätze gefordert werden. Wofür? Wir haben noch jede Menge freie Kapazitäten in der Abschiebehaft. Also das ist zum Beispiel eine Sache, dass wir in Bremen haben, was ein Gefängnis, was im Durchschnitt irgendwie mit 1-2 Personen besetzt sind. In Büren ist es so, dass im Schnitt 80-90 Leute sind bei 175 Haftplätzen, also jetzt in Nordrhein-Westfalen. Es fehlt tatsächlich nicht an Haftplätze. Generell merken wir aber auch, wenn wir mit Ausländerbehörden sprechen, wenn wir mit Ministerien sprechen und so weiter, dass alle in der Zwischenzeit sagen, bleibt ruhig, lieber Gesetzgeber. Es wäre mal gut, einfach mal auch nachzuhaken. Und tatsächlich auch, bevor neue Gesetze immer wieder gemacht werden und immer wieder Diskussionen neu angefragt werden, erstmal auch die Fachleute zu fragen und dort ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Also es bringt nichts, dass immer wieder neue Vorschläge kommen, die tatsächlich auch teilweise inhaltlich gar nicht umgesetzt werden können.
Hm. Wozu dienen dann diese immer neuen Vorschläge in Ihren Augen?
In meinen Augen dienen sie dazu, einfach jetzt schnell irgendwas zu präsentieren, was aber letztendgültig keine Lösung ist. Ich mache jetzt gerade meinen Bereich der Abschiebehaft dort ein Beispiel. Man hat vor kurzem die sogenannte erweiterte Vorbereitungshaft eingeführt. Da werden wir in Deutschland insgesamt einen einzigen Person haben, die dort in dieser Haft reinkommt, weil es keine anderen Fälle schon rein pragmatisch gar nicht geben wird. Dafür machen wir jetzt auf einmal ein komplettes Gesetz für eine einzelne Person. Oder auch so andere Beispiele, dass das Ausreisegewahrsam von 10 auf 28 Tage hochgesetzt wird, wo jeder Verfassungsrechtler sagt, das wird das Bundesverfassungsgericht kippen. Also nicht immer nur emotional handeln, es passiert etwas, ich muss sofort ein Gesetz auf den Tisch legen, sondern tatsächlich einmal innehalten und mit allen Experten einmal das Gespräch suchen. Das wäre ein ganz wichtiges Anliegen von mir.
Herr Kocke, wenn wir jetzt dieses Gespräch beenden, danke für die Einblicke schon mal. Was machen Sie, wenn das Gespräch zu Ende ist heute noch?
Ich fahre jetzt tatsächlich in 10 Minuten dann in die Abschiebehaft hinein und werde dort wieder Menschen besuchen. Also ich habe heute unter anderem zum Beispiel auch für mich ein Unding. Ich werde heute höchstwahrscheinlich mit einer Person sprechen, die noch minderjährig ist. Wo ich denke, solche Personen gehören einfach auch nicht in Haft rein.
Herr Gockel, danke für das Gespräch.
Ich danke auch.
Im Libanon kursieren Videos von einem zerfetzten Tisch in einem Café, einer brennenden Wohnung, einem brennenden Auto. Gestern am späten Nachmittag schien sich zu wiederholen, was das Land schon am Tag vorher in einen Schock versetzt hatte. Wieder werden an mehreren Orten gleichzeitig kleinere Explosionen gemeldet. Wieder ist von Kommunikationsgeräten der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz die Rede. Dieses Mal detonieren nicht mehr Pager, sondern offenbar Funkgeräte. In der Leitung in unserem Studio in Kairo ist jetzt unser Korrespondent Moritz Behrendt. Moritz, wie verheerend war diese zweite Welle an Explosionen, nachdem ja schon die erste das Land einigermaßen ins Chaos gestürzt hatte?
Diese zweite Welle war zumindest tödlicher als die erste. Es sind mehr Menschen gestorben als am Tag zuvor durch die Explosionen. Wenn ich es richtig sehe, waren es durch diese Walkie-Talkies tatsächlich fast nur Kämpfer der Hisbollah. Bei den Pagern, also diesen kleinen Piepern am Tag zuvor, waren auch diverse Zivilisten und auch Kinder getroffen worden. Man muss wissen, die Hisbollah ist nicht nur eine Terrormiliz, sie ist auch eine Organisation, die Krankenhäuser betreibt, die Schulen betreibt. Und auch dort gingen einige von diesen Pagern in die Luft und haben viele Leute zum Teil sehr, sehr schwer verletzt. Und die Krankenhäuser sind jetzt nach 2 Tagen wirklich in der Dauerbelastung und zum Teil überlastet. Einige der Patienten mussten auch schon ausgeflogen werden oder wurden ausgeflogen in den Iran zum Beispiel, von wo Hilfe angeboten wurde.
Und wie müssen wir uns vorstellen, wie die Menschen im Land mit dieser Situation seit gestern umgehen, wenn ein ums andere Mal wieder neue Wellen solcher Explosionen passieren?
Ich war schon ziemlich oft im Libanon und die Libanesen sind in gewisser Hinsicht leiderprobt und kennen, dass solche Situationen oder ähnliche Situationen auf sie zukommen. Aber ich habe dennoch den Eindruck, dass sie jetzt extrem verunsichert sind. Es gibt Leute, die sagen, sie haben Angst, überhaupt ein elektronisches Gerät einzustecken oder anzufassen. Bei manchen ist es das Handy. Ich habe aber auch gehört von Leuten, die erzählt haben, sie haben aus Vorsicht nachts das Babyfon ausgestöpselt. Also da sind die Sorgen extrem groß. Und es haben auch ganz viele aus nächster Nähe mitbekommen, dass es so eine kleine Explosion gab und die Verletzungen, die dabei aufgetreten sind, sind zum Teil wirklich gravierend. Von herausgerissenen Augen ist da zum Teil die Rede, von abgetrennten Gliedmaßen. Also das sind wirklich Bilder, die die Libanesen ganz im Engsten treffen.
Alle Beobachter gehen ja von einem gezielten Sabotageakt des israelischen Geheimdienstes aus. Wie empfindlich trifft diese Attacke jetzt die Hisbollah, die vom Iran gefördert und ausgerüstet wird und die vom Libanon aus ja gegen Israel kämpft?
Die Hisbollah und deren Führung, die werden das sicherlich nicht zugeben, weil die sehr gerne sehr große Worte wählen, die sagen dann immer, wir sind nicht geschwächt, wir haben noch eine Legion an Leuten, die uns zur Verfügung steht. Aber natürlich ist die Hisbollah sehr stark geschwächt. 2 ihrer wichtigen Kommunikationsmittel, die sie ja unter anderem deshalb eingesetzt haben, weil ihnen Handys zu gefährlich waren. 2 dieser Kommunikationsmittel sind ausgeschaltet. Ganz viele der Kämpfer sind zumindest vorübergehend außer Gefecht gesetzt, weil sie im Krankenhaus liegen. Die Rede ist ja von fast 3000 Verletzten über die letzten 2 Tage. Also das ist eine enorme Schwächung und natürlich auch eine Demütigung, wenn diese Bilder um die Welt gingen, wie dann Leute im Supermarkt stehen und es in der Hose piept und plötzlich sackt jemand nach einer kleinen Explosion zu Boden. Also für die Hisbollah ist das eine deutliche Schwächung und die Frage, wie stark sie gegen Israel jetzt vorgehen kann in der Rache, die sie angekündigt hat, die ist durchaus berechtigt.
Wie schätzt du das denn ein, wenn es jetzt um Vergeltung geht, um Gegenschläge? Da war ja gestern schon die Rede davon, dass erste Schläge erfolgt sind. Wie geht jetzt die Hisbollah-Führung damit um?
Ja, erste Schläge, das sind vor allem Luftangriffe auf den Norden Israels. Diese Angriffe, die hat es aber schon im Prinzip seit fast einem Jahr, seit dem 8. Oktober, also direkt nach dem 7. Oktober, dem Massaker der Hamas in Israel gegeben. Da hat die Hisbollah immer wieder Ziele im Norden Israels beschossen, allerdings nicht mit ihren weitreichendsten Waffen. Und möglicherweise könnten die jetzt zum Einsatz kommen, wenn die Hisbollah wirklich eine große Eskalation will. Das war eigentlich in den letzten Monaten nie wirklich der Fall. Trotz großer Worte haben sie sich irgendwie immer zurückgehalten und haben versucht, irgendwie zielgerichtet militärische Einrichtungen im Norden Israels anzugreifen. Das gab sicherlich da auch Ausnahmen. Ob das jetzt so bleibt, das wird möglicherweise davon abhängen, wie sich der Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah äußert. Der hält oft sehr, sehr lange Reden und manchmal ist auch nicht genau herauszulesen, was er eigentlich damit genau gemeint hat.
Und eine weitere Rede ist auch angekündigt, haben wir leider keine Gelegenheit, die noch abzuwarten und diskutieren halt die Situation jetzt, den Stand der Dinge quasi vor dieser Rede. Das ist, was du gerade beschrieben hast, ist ja die Sorge auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es ja auch die Sorge, dass Israel einen größeren Schlag beginnen könnte, dass Israel quasi diese Attacke auf die Kommunikationsmittel quasi als Vorstufe, als Auftakt gedacht hatte für einen umfassenderen Krieg gegen die Hisbollah im Libanon. Wie groß ist die Sorge da im Land?
Die ist extrem groß. Gerade Militärexperten sagen, ja, wenn jemand die Kommunikationsstruktur einer Miliz aushebelt, wenn jemand viele Kämpfer und Kommandeure der Hisbollah beiseite schafft, indem er sie verletzt oder tötet, gezielt tötet, das war ja nicht der erste Angriff Israels auf Kommandeure der Hisbollah, dann ist das die Vorstufe für eine größere Militäraktion. Und da ist die Befürchtung von vielen im Libanon, dass das nicht nur die Hisbollah treffen könnte, sondern auch die Städte wie Saida oder Sur im Süden des Landes oder die Hauptstadt Beirut, dass dort massiv tatsächlich Bomben fallen. Das ist tatsächlich auch schon mehrfach geschehen, zuletzt im Großen Krieg im Jahr 2006, als unter anderem der Flughafen in Beirut, der internationale Flughafen, getroffen wird. Und dann ist es für Leute teilweise gar nicht leicht mehr, überhaupt aus dem Land rauszukommen.
Und wie verhält sich die Regierung im Libanon angesichts dieser Lage und den ganzen Sorgen, die es jetzt in der Bevölkerung gibt, vor einem größeren Schlag Israels möglicherweise?
Ja, die Regierung macht im Prinzip zwei Dinge. Das eine ist Krisenbewältigung und Krisenvorbereitung. Sie sagen, sie gucken, dass sie das Gesundheitssystem so aufstellen, dass es auch noch weitere größere Zahlen von Patienten in den Krankenhäusern aufgenommen werden können. Dass sie Lebensmittelsicherheit herstellt, falls es einen größeren Krieg gibt. Das zweite ist das Politische. Da stellen sie sich ganz klar hinter die Hisbollah. Und man muss auch wissen, die Hisbollah ist im Libanon als politische Partei wiederum auch Teil der Regierung. Die Minister, die sich jetzt zum größten Teil geäußert haben, der Gesundheitsminister und der Informationsminister, die gehören nicht zur Hisbollah, aber die sagen auch ganz klar, das war ein Angriff Israels auf die Souveränität des Landes. Und sie haben auch gefordert, und das wird es auch geben, eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zum Thema und wollen ihr Land eigentlich gestärkt sehen durch die internationale Gemeinschaft.
Und das war der Tag für diesen 19. September 2024. Rückmeldungen aller Art wie immer gerne über dertag@deutschlandfunk.de. Im Team heute Tom Funke, Stefan Görmer und Jasper Barenberg. Und tschüss.